Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag des Kongresses Maklerrecht. Ich bin etwas entsetzt über die nur mäßige Beteiligung ob des Themas, das wir heute bewegen wollen. Maklerstatus quo vadis, die verstiegene Assekuranzentscheidung des Bundesgerichtshofs. Warum? Weil diese Entscheidung, wie Sie hören werden, alle Makler betrifft, die im Gewerbegeschäft unterwegs sind und weil sie nicht unerheblich die Risiken aufzeigt, die damit verbunden sind, dass Maklerrecht Richterrecht ist. Was wollen wir im Einzelnen behandeln? Zunächst erstmal unter dem Gesichtspunkt Richterrecht, was bedeutet das in den Konsequenzen, wie wird das geschaffen? Dann wollen wir einmal den Streitfall erörtern, um uns dann dem Berufsbild des Maklers zuzuwenden. Es folgt das Polarisationsprinzip, also das Prinzip, dass Sie sich als Vermittler auf der Kundenseite tätig outen müssen gegenüber dem Kunden nach der Versicherungsvermittlungsverordnung und ein Blick auf die Pflichtenlage des Maklers. Und schließlich werden wir noch die Rechtstatsachen behandeln, die der Bundesgerichtshof unterstellt hat und die vielleicht bei dem einen oder anderen von Ihnen auch Fragen aufwerfen werden. Dann werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, Interessenkonflikte im Bereich der Haftpflichtversicherung. Was ist da eigentlich, was sind die konfligierenden Interessen, wenn Sie so wollen? Wir werden die Funktion des Maklers als Überwacher der Schadensregulierung ausloten und vor allen Dingen uns mit der Frage des ehrlichen und unparteiischen Maklers, des Mittlers beschäftigen. Was ist das? Und warum soll der Versicherungsmakler das nun gerade nicht sein? Und wir werden die Frage der Folge aufwerfen, die dieses Urteil hat, nämlich der Versicherungsmakler als Einkaufsvertreter, also Handelsvertreter des Kunden. Was bedeutet das in der Konsequenz für den Maklervertrag und welche Wettbewerbsnachteile entstehen für deutsche Versicherungsmakler, die im Gewerbegeschäft tätig sind? Nun, Sie wissen, Maklerrecht ist Richterrecht, nicht zuletzt seit der Sachwalterentscheidung des Bundesgerichtshofs ist das klar. Die betraf zwar einen Mehrfach-Generalagenten, aber das hat das höchste Gericht nicht so sehr interessiert. Es hat trotzdem von einem Makler gesprochen und nach Maklerrecht geurteilt. Das ist im Ergebnis nicht tragisch, weil es kein Richterrecht ist, sondern lediglich den allgemeinen Rechtsgrundsatz zum Ausdruck gebracht hat, dass derjenige, der nach außen auftritt, wie jemand, der solche Leistungen erbringt als Scheinmakler, auch als Makler zu behandeln ist. Schwieriger ist der Teil der Entscheidung, der sich mit dem Maklerstatus beschäftigt und der die Interessenwahrungspflicht des Maklers hervorhebt. Und gerade dieser Teil ist durch die neue verstiegene Assekuranzentscheidung des Bundesgerichtshofs fortgeschrieben worden. Und sie führt eben zu einer sehr starken Einschränkung der Maklerstellung zugunsten der sogenannten Sachwalterfunktion. Das wird jetzt noch weiter ausgedehnt durch die verstiegene Assekuranzentscheidung und zu einer unbedingten Interessenwahrungspflicht verdichtet. Kurz den Fall erklärt, worum ging es? Verstiegene Assekuranzmakler, Versicherungsmakler AG regulierte Haftpflichtschäden einer Textilreinigung oder vieler Textilreinigungen, weil es ein spezialisierter Makler war, gegenüber den Kunden der Reinigung, in diesem Fall wegen eines abhanden gekommenen Herrenoberhemdes. Der Kunde war Mitglied der Hochrisikogruppe, also Rechtsanwalt, ebenso von Ihnen zu meiden wie Lehrer. Und der ging natürlich zu seiner Kammer und sagt, ich bin ja nicht umsonst verkammert. Liebe Kammer, kümmere dich mal darum. Ich habe ein ganz rotzfreches Schreiben bekommen von einem Versicherungsmakler, der sich doch erdreistet hat, mich mit dem AG Konstanz zu belehren darüber, dass Abzug für alt und alt für neu gemacht werden muss und dass ich bestimmte Aufwendungen nicht bekommen kann und so weiter und so fort. Das geht doch nicht. Die Kammer klagte auf Unterlassung und hatte beim Landgericht in Bonn keinen Erfolg. Auch beim OLG in Köln nicht. Und dann kam der Hammer Anfang dieses Jahres. Der Bundesgerichtshof hat dann beide Entscheidungen gekippt und den Makler zur Unterlassung verurteilt. Und zwar deshalb, weil es eine vom Berufsbild des Maklers nicht gedeckte Tätigkeit sei und der Versicherungsmakler eben vom Handelsmakler abgegrenzt werden müsste und auch vom Zivilmakler, er sei nicht ehrlicher Makler, er sei nicht unparteiisch, sondern ausschließlicher Interessenwahrer. Das heißt, wir haben es mit einer Entscheidung zu tun, die zum Berufsbild erging. Das Berufsbild hat der Bundesgerichtshof aus der Norm des § 59 VVG hergeleitet. Die Ihnen bekannte Norm sagt, dass derjenige als Versicherungsmakler tätig ist, der im Auftrag des Versicherungsnehmers Versicherungen vermittelt. Ja, mehr steht da eigentlich nicht. Vermittelt, das heißt, die Norm regelt das Geschäftsanbahnungsstadium. Und wir haben im Maklerkompass unserer Veröffentlichung zum Maklerrecht schon gesagt, dass der Gesetzgeber es versäumt hat, mit den Vorschriften der 59 folgende den Maklerstatus zu regeln, sondern dass er lediglich eines umgesetzt hat, nämlich die Richtlinie zur Versicherungsvermittlung aus dem Jahre 2002. Und die sagt, dass die den Vorgang der Schadenregulierung gar nicht berührt. Das heißt, wir reden hier nicht über ein Thema der Richtlinie und deswegen kann es auch nicht durch Umsetzung der Richtlinie zu einem Maklerstatus kommen, was die laufende Betreuung des Versicherungsnehmers anbelangt. Ein zweiter Punkt, und das wunderte mich anlässlich des Versicherungsvermittlerforums in Münster, sagte Frau Professor Pohlmann zu mir, ja, aber Doppelrechtsverhältnis, Herr Evers, Doppelrechtsverhältnis ist doch angesprochen worden in der Entscheidung. Ich sage, nein, da ist nicht das Doppelrechtsverhältnis angesprochen worden, sondern die Doppeltätigkeit, die für einen Makler typisch ist. Jedenfalls für den Zivilmakler, er muss das offenlegen, gar keine Frage, auch für den Handelsmakler. Dort ist sie die eigentliche Funktion. Beim Versicherungsmakler soll das also von vornherein nicht gehen. Der Bundesgerichtshof war da wohl mit einer Ladehemmung ausgestattet. Jedenfalls hat er sich erstmal gar nicht mit dem Doppelrechtsverhältnis beschäftigt. Gerade das interessiert aber in diesem Zusammenhang, denn Sie sind ja nicht nur vergütet durch den Versicherer, sondern in einer Erlaubnis des Versicherers sind Sie berechtigt, auf der Grundlage der Kurtagezusage dessen Tarife zu vermitteln. Ja? Das ist von entscheidender Bedeutung. Sie treten deshalb in ein verdichtetes Verhältnis zum Risikoträger ein, der muss Ihnen vertrauen. Und deswegen kann man nicht sagen, Sie sind nur und einseitig Interessenwahrer. Das ist jedenfalls herrschende Literatur. Die Interessenwahrung auch gegenüber dem Versicherungsunternehmen in der Entscheidung, lesen Sie davon nichts. Ja? Das ist für meine Begriffe tragisch und das darf auch nicht passieren, das darf einem Zivilsenat nicht passieren, auch einem Wettbewerbssenat nicht, auch wenn er branchenfremd ist, denn er haut damit etwas raus, was in dem Konstruktsystem, was wir bisher haben, nämlich im Maklerrecht, verheerende Folgen haben kann. Die werde ich noch aufzeigen. Wichtig ist für Sie, dass die Funktion des Maklers als unparteiischer Mittler oder ehrlicher Makler vollständig negiert wird. Ja? Und dass dies unbedingt in der Situation eines Schadenfalls so sein muss, das werden wir noch einmal behandeln, gerade an dem Beispiel, denn das sehe ich dort nicht. Ich will es mal anders formulieren, nämlich mit einer Sentenz von Reimer Schmidt. Der hat einmal gesagt, dass der Makler nicht Trabant des Versicherungsnehmers ist, also der fußbegleitende Diener des Mittelalters in Anführungsstrichen, sondern dass er wie jeder Kaufmann seine eigenen Interessen im Auge hat, die er dadurch erfüllt, dass er als echter Mittler bei den gegenwärtigen und präsumptiven Parteien von Versicherungsverträgen kaufmännisches Ansehen gewinnt. Das heißt, er ist ein Eigenständiger, ein Unparteiischer. Das wird vom BGH so allerdings nicht mehr gesehen. Der BGH argumentiert mit dem Polarisationsprinzip. Er sagt, das Polarisationsprinzip ist durch 34d in das deutsche Recht inkorporiert worden, durch § 11 Versicherungsvermittlungsverordnung. Der Vermittler muss sich im ersten Geschäftskontakt outen. Was ist er denn? Das ist alles richtig. Ja? Betrifft aber nur die Anbahnung von Geschäften, die reine Anbahnungsphase. Ja? Die Schadenregulierung, nochmal, ist davon nicht erfasst. Wir werden noch zur Analyse möglicher Interessenkonflikte kommen, aber nur so viel, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Schadenregulierung ist auch nach Aussicht der Erlaubnisbehörden erlaubnisfrei und nicht von der Richtlinie erfasst. Ich habe die Norm hier im Einzelnen mal dargestellt. Und vor allen Dingen, das gilt auch für die IDD. Auch die sagt, Schadenregulierung ist nicht Versicherungsvertrieb. Ja? Kommen wir zur Pflichtenlage des Maklers. Der BGH hat gemeint, wenn wir die 59 Folgen da angucken, da ist ja alles abgefrühstückt. Das ist zwar im Ausgangspunkt richtig, aber auch nur dort, wo wir die Anbahnungsseite haben. Denn wir haben im 59 folgende keine der Norm des § 6 Absatz 4 entsprechende Regelung, die die vertragsbegleitende Beratungspflicht des Risikoträgers gegenüber dem Versicherungsnehmer regelt. Das heißt, das leiten wir alles aus Rechtsprechungsgrundsätzen ab, die natürlich auf ein bestehendes Gesetz und eine bestehende gesetzliche Konstellation aufbauen müssen. Ansonsten haben wir es mit Rechtsfortbildung contra legem zu tun und die schafft erhebliche Probleme. Es gibt aber noch mehr zu bemängeln an der Entscheidung des BGH, nämlich im rechtstatsächlichen Bereich. Versicherungsmakler regulieren nun einmal Schäden. Das haben die in Deutschland gemacht, in Österreich machen sie es sogar unter der Geltung eines Gesetzes, in Frankreich machen sie es, in Großbritannien tun sie es, in den USA tun sie es. Ja? Und Versicherungsmakler müssen entgegen dieser Aussage des Bundesgerichtshofs auch Grundsätze des Haftpflichtrechts kennen. Ja? Der Bundesgerichtshof hat gemeint, das ist gar keine berufstypische Tätigkeitsschadenregulierung, weil der Makler muss ja gar nicht kennen, wie das Haftpflichtrecht so funktioniert. Ich frage mich, welche Vorstellung der BGH davon hat, wie eine Versicherungssumme in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung tarifiert werden, oder eingeschätzt werden soll, wenn sie nicht wissen, dass Abzüge für alt und neu zu machen sind. Dann müssten sie ja für die Textilreinigung immer den Neuwert aller Artikel, die dort zur Reinigung gegeben werden, zugrunde legen. Das heißt, sie kommen zu einer viel zu hohen Summe. Der BGH meint, das müssen Sie nicht wissen. Bei der BWV-Prüfung brauchen Sie sich auf diese Entscheidung nicht zu berufen, denn da wird man sagen, die wirkt nur inter partes. Ja? Wir reden hier aber nicht mehr über inter partes, wir reden über die Fortbildung von Richterrecht und das ist der entscheidende Punkt. Ja? Das ist das Problem dieser Entscheidung und deswegen soll sie auch eben thematisiert werden. Wir werden am Schluss dieses Maklerrechtskongresses eine Podiumsdiskussion dazu haben. Und das wird spannend werden, denn es wird sehr kontrovers diskutiert werden. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Was ist nun der Kern, das Kernproblem gewesen, das der BGH ausgemacht hat? Er hat gesagt, es gibt einen Interessenkonflikt in der Haftpflichtversicherung. Die Norm hat er übrigens nicht zitiert. Die sollte man wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch nicht zitieren, weil die in die Irre führt. Warum? Was sagt der 100 VVG? Der Risikoträger muss berechtigte Ansprüche des Dritten gegen den Versicherungsnehmer erfüllen und unberechtigte abwehren. Der Versicherer nimmt also die Interessen des Versicherungsnehmers wahr. Das ist seine Aufgabe in der Konstellation. Ja? Das heißt, die Interessenlage ist gleichgesetzt, weil der Risikoträger gewissermaßen unter dem Bedingungswerk natürlich nur das erfüllen muss, was der Versicherungsnehmer beanspruchen kann. Und wenn der Versicherungsmakler eingeschaltet wird in einer solchen Konstellation, in der Haftpflichtversicherung, ja, wird er im gleichgelagerten Interesse tätig. Und noch eins, der Anwalt, der beide vertritt, der soll das tun dürfen. Ja, da gibt es offenbar keinen Interessenkonflikt. Sobald es aber der Makler macht, wird die Sache ein bisschen schwierig. Worum geht es konkret? Wir haben das versucht, mal an einer Grafik deutlich zu machen. So sieht der BGH das. Die Rechtsdienstleistung des Maklers gegenüber dem Versicherer ist die Schadenregulierung. Tatsächlich äußert sie sich in dem Schreiben, wir lehnen Ihren Schadenfall, den weitergehenden Schadenfall ab und regulieren das Hemd mit dem Betrag von 59,50 €. Die Leistung wird aber im Innenverhältnis, im Auftrag für den Risikoträger erbracht und so hat sich Verstegen Assikuranz auch gegenüber dem Kunden dargestellt. Parallel müsse der Makler die Schadenregulierung unterstützen. Und da kommt das nächste Ding. In der gesamten Entscheidung lesen Sie immer Schadenregulierung im Auftrag des Versicherers. Ich frage Sie, in wessen Auftrag denn sonst? Ja, das ist die Aufgabe des Risikoträgers. Das heißt, wir haben es schon mit einer Tautologie im Ausgangspunkt zu tun. Und das bedeutet, es sind erhebliche Zweifel anzumelden, dass sich hier der Wettbewerbssenat tiefer mit der Sache auseinandergesetzt hat. Ja, denn sonst wäre er nicht in die Tautologie verfallen. Sonst hätte er gesagt Schadenregulierung. Und Unterstützung der Schadenregulierung ist natürlich auch Käse, wenn dann beraten Sie als Makler im Schadenfall. Was machen Sie aber im Schadenfall? Da sagen Sie, der Dritte erhebt einen Anspruch gegen dich, lieber Textilreinigungsunternehmer, der Anspruch ist begründet in der und der Höhe und in der übrigen Höhe muss er abgewehrt werden. Das werde ich im Auftrag des Versicherers tun. Punkt. Weitergehend beraten Sie nicht, denn Sie beraten nicht im Vorfeld den Versicherungsnehmer bezogen auf eine Schadenanzeige oder dergleichen mehr. Das wickeln Sie ja komplett ab in diesen Frequenzschadenfällen und deswegen sehe ich da keinen Interessengegensatz. Nicht so der BGH. Der hat gesagt, der Versicherer will ja nur und er strebt ja nur eine kostengünstige Regulierung. Ja? Der Versicherungsnehmer aber, der wünscht sich natürlich eine großzügige Regulierung, um den Kunden zu halten. Nun, dann, wenn das so wäre, könnte und müsste der Makler als unparteiischer Makler den Kunden belehren und sagen, da können wir alles so machen. Ja? Ich kann mit dem Versicherer besprechen, dass wir großzügiger regulieren, aber die Schadenquote wird nach oben gehen und die Prämien steigen. Das wirst du in der Konsequenz über deine Reinigungspreise im Markt durchsetzen müssen und dann guck dir mal an, wie sehr die im Keller sind. Ja? Das heißt also, das wäre die eigentliche Beratung gewesen. Ich sehe den Interessenkonflikt nicht. Ja? Und noch eins, in der Entscheidung oder in dem Rechtsstreit war argumentiert worden, es geht hier um Frequenzschäden und damit war gemeint, dass eine besondere Interessenlage besteht der Parteien. Denn hier wird der Makler ja nicht irgendwie beauftragt, weil das, also irgendwie, da stand kein anderer gerade. Oder noch besser, man hätte ja eine Anwaltskanzlei damit beauftragen können, die das alles gegen RVG Vergütung abwickelt zu einem wesentlich höheren Kostensatz. Nein, es ging darum, dass kostengünstig, unbürokratisch und schnell reguliert wird. Und genau das hat der Makler geleistet und deswegen entsprach er eben auch dem Interessen. Trotzdem meint der BGH, ein Interessengegensatz sei auch insoweit gegeben, als der Versicherungsmakler den Versicherungsnehmer ja nun bei unbefriedigender Schadenregulierung raten müsste, wechsel den Versicherer und das würde dem Interesse des Versicherungsunternehmens widersprechen. Ich frage Sie, was hat das mit der Schadenregulierung zu tun? Ja? Wenn der Risikoträger sagt, er lehnt die Regulierung eines Schadens ab, dann weiß er, dass er das um das Sonderkündigungsrecht tut. im Allgemeinen. Bei Frequenzschäden reden wir gar nicht darüber, weil das läuft unterm Radar. Das muss schnell sein, der Kunde muss schnell bedient werden, das heißt also der geschädigte Kunde, damit er eben sieht, das ist alles Tacko und das ist alles in Ordnung. Und Verstegen Assekuranz hat es dann auch noch so gemacht, dass dem Anwalt erklärt worden ist, warum der Betrag nur so klein ist. Daran hat keiner Anstoß genommen. Das ist wettbewerbsrechtlich nicht beanstandet worden von der Rechtsanwaltskammer, inhaltlich, weil es auch nicht zu beanstanden war im Ergebnis. Ja? Der Bundesgerichtshof hat sich da zwar auch hochnäsig drüber geäußert und eine dogmatische Feinziselierung vermisst, im Ergebnis aber war das überhaupt nicht Gegenstand des Rechtsstreits und war auch nicht gerügt worden und wäre auch eine ganz andere Frage am Ende des Tages gewesen. Und wichtig ist, der Makler schuldet die Regulierung, das heißt die Befriedigung begründeter und die Abwehr unbegründeter Ansprüche, nicht die Bemühung um die Aufrechterhaltung der Versicherung im Interesse des Risikoträgers. Dieses Interesse kann er nicht schulden, weil da in der Tat die Vorschrift des 59 greift. Wir sind nämlich wieder im Anmahnungsstadium. Sobald ein Anlass besteht, für Sie als Makler zu sagen, die Prämien sind aus dem Lot gelaufen, die Regulierung stimmt nicht, ist es Ihre Aufgabe, in den Markt zu ziehen, ein Marktupdate zu machen und zu sagen, lieber Versicherungsnehmer, ich empfehle, den Risikoträger zu wechseln, Bedingungswerk besser, Prämienersparnis und so weiter und so fort. Da sind wir wieder im gesetzlichen Leitbild. Das heißt, es wird hier ein Interesse herbeigezerrt, das gerade dem gesetzlichen Leitbild nicht entspricht. Es kommt dazu, dass der Versicherungsmakler Garant und Überwacher der Schadenregulierung ist, denn er misst ja laufend die Prämie am Marktniveau. Er kontrolliert die Schadenregulierung, indem er sie selbst ausübt. Und er verfolgt dabei kein eigenes gegenläufiges Interesse. Denn sein Interesse ist daran gelegen, den Kunden zu halten, nicht den Risikoträger. Ja? Wenn ihm vom Kunden der Auftrag entzogen wird, dann sind von 25% oder von 28% in der laufenden Quartage 25% weg. Das wissen wir. Ja? Das heißt, das kann es von ihm gar nicht sein. Und mit dem Hauptvertrag hat er ohnehin nichts zu tun. Und schließlich ist die Regulierung auch an der Befriedungswirkung zu messen, die die Regulierung hat gegenüber den Kunden. Ja? Wenn es ständig zu Schadenfällen kommt, wenn ständig Kunden unzufrieden sind und dergleichen mehr, dann muss justiert werden, auch um das Risiko höherer Prämien. Klar. Ja, aber es ist ein selbstkontrollierendes System, wenn Sie so wollen. Voraussetzung ist nur, Sie schauen sich das genau an. Und dazu hatte der Senat offenbar keine Zeit. Deshalb kann der Senat im Übrigen auch an der Podiumsdiskussion nicht teilnehmen, denn es ist Sitzungstag und die beiden freien Richter sind im wohlverdienten Herbsturlaub und können deswegen nicht nach Dortmund reisen. Wichtig aber ist, dass diese Entscheidung eines vollständig negiert, nämlich die Funktion des ehrlichen und unparteiischen Maklers. Der Makler ist Mittler zwischen den Parteien eines Hauptvertrages von der technischen Seite zunächst erstmal betrachtet. Wenn Interessen divergieren, dann muss er zwischen den Parteien vermitteln. Der BGH sagt, nein, absolute Unterstützung und ausschließliche Interessenwahrung gegenüber dem Kunden, keine neutrale Versicherungsvermittlerfunktion, auch nicht und gerade nicht im Haftpflichtfall. Denn das wirtschaftliche Interesse des Maklers an der Regulierung für den Unternehmer sei größer als das wirtschaftliche Interesse am Versicherungsnehmer. Ich sage es nochmal in Zahlen. 25-28%, das ist jetzt nur geschätzt. Ich weiß nicht, was Verstegen Assekuranz bekommt, aber üblicherweise, wenn Sie die Schadenregulierung machen, liegen Sie in dem Range. Da habe ich Zustimmung von dem Makler. Das hat der Bundesgerichtshof nicht gewusst. Nein, er hat sogar noch gesagt, ja, da gibt es ja nur ein Addendum zur Kortagezusage. Da ist ja offenbar vereinbart worden, dass da was gezahlt wird. Da gibt es also eine Vereinbarung über die Schadenregulierung. Ja, was denn sonst? Ja. Dass das Ganze aber dem Schicksalsteilungsgrundsatz unterliegt, damit im Prinzip eine vollvariable Vergütung ist und dass der Makler hier in der Verantwortung gegenüber seinem Kunden ist, wird völlig ausgeblendet und es wird nicht mal dem Makler die Möglichkeit gegeben, ein Rückzugsgefecht zu führen, wenn er nämlich sagt, lieber Kunde, aus meiner Einschätzung als Unparteiischer, und du willst mich ja jetzt mal hören, wie ich das aus der Marktsituation, aus der Regulierungssituation bei anderen Risikoträgern und so weiter bewerte, ist das so, dass ich dir sagen muss, du fällst damit auf die Nase. Du kannst das machen, kannst einen Anwalt einschalten, gar keine Frage, aber ich sage dir, ich schätze das ungünstig ein an der Stelle. Das wird unterstellt, dass er es nicht macht, weil er an dem Versicherer hängen bleiben möchte. So, und umgekehrt besteht ein Anreiz für den Makler, Interessen des Versicherungsnehmers nur zurückhaltend gegenüber dem Risikoträger zu vertreten. Nochmal, ich kann sagen als ehrlicher Makler, das ist Käse, das ist unterreguliert, diesen Versicherer empfehle ich zu wechseln oder zu sagen, ich glaube nicht, dass wir am Markt was anderes bekommen, aber ich werde das versuchen, wenn du möchtest, lieber Kunde, du hast das Sonderkündigungsrecht. Was soll daran eben unzulässig sein? Der Kunde fühlt sich abgeholt und er erkennt die Funktion des Maklers. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, Paragraph 4 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, eine Norm, die den Interessenkonflikt regelt, soll gerade davor schützen. Wenn Sie die Kommentarstellen dazu durchlesen, und Sie haben es wahrscheinlich auch gemacht, Herr Fussi, dann lesen Sie immer, es muss konkret in Bezug auf das einzelne Verhältnis tatsächlich festgestellt werden, dass hier konfligierende Interessen bestehen und dass deswegen die Rechtsdienstleistung nicht korrekt ausgeführt wird. Ich wusste nicht, dass der Bundesgerichtshof letzte Tatsacheninstanz ist. Ja, wer das vorgetragen haben soll dort und wer überhaupt Tatsachen vortragen konnte, gerade diese, die ich genannt habe, hinreichende Konkretisierung auf den Einzelfall, was war das konkrete Interesse hier in dem Fall, das wage ich zu bezweifeln. Also auch da für mich große Fragezeichen. Im Ergebnis stellt sich aus meiner Sicht die Entscheidung dar, wie der klassische Zirkelschluss oder der hermeneutische Zirkel, wie wir ihn nennen in der Rechtswissenschaft. Ich unterstelle vorne das Ergebnis, der Makler muss immer und unbedingter Interessenwahrer des Versicherungsnehmers sein, auf Gedeih und Verderb, und hintenrum kommt dann dieses Ergebnis auch bestätigt raus, und wenn ich dann das Rechtsdienstleistungsgesetz bemühen muss, dann sei es drum, und die Lügen am Rande, die will man mir auch nochmal versagen, dass ich sage, also ein Versicherungsmakler muss nichts vom Haftrecht wissen, Schwamm drüber. Was schlimm ist, ist, wenn eine Rechtsfortbildung im Ergebnis geltendes Recht verändert. Warum ist das so in unserem Fall? Nun, weil wir die Vorschriften der Paragraphen 84 folgende HGB haben. Oh, was soll das denn jetzt? Ja, 84 folgende regelt doch den HGBler, den Vertriebler. Ja, der kann aber auch Einkaufsvertreter sein. Der muss nicht nur Verkaufsvertreter sein. Ja. Und die Vorschriften sind zwingend. Sie begründen einen Rechtsformzwang. Das, was diese Vorschriften erfüllt, ist Handelsvertreter. Ja? So. Und deswegen müssen wir gucken, ist jemand ständig mit der Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften für einen anderen Unternehmer betrauter Gewerbetreibender oder nicht? Der Handelsvertreter kann nicht gleichzeitig Makler sein. Das hat die Rechtsprechung ausgedengelt. Das heißt, im Ergebnis, da wir nach dem Versicherungsmaklervertrag die ständige Betreuung mit dem Abschluss bzw. der Umdeckung von Versicherungen schulden und wir Gewerbetreibender sind und die Textilreinigung natürlich ein Gewerbekunde ist, selbst Unternehmer, haben wir alle Voraussetzungen für die Annahme eines Handelsvertreterverhältnisses. Was bedeutet das in der Konsequenz? Die Abschaffung des Maklerstatuses. Und konkret Gewerbegeschäft? Nun, Versicherungsmaklerverträge unterliegen den zwingenden Kündigungsfristen nach 89 HGB. Ja. Der Provisionsanspruch des Versicherungsmaklers bleibt bei abweichender Ausführung des Geschäftes bestehen, etwa wenn man sich über die vorzeitige Aufhebung des Versicherungsvertrages einigt. Ich meine damit nicht das Sonderkündigungsrecht, sondern die Einigung, die nachträgliche. Das Kontrollrecht auf Buchauszug, Auskunft und Bucheinsicht ist unserem Versicherungsmakler angedient und er kann bei Vertragsende auch noch einen Ausgleichsanspruch nach HGB verlangen. Was bedeutet das in der Konsequenz? dass unsere Makler Wettbewerbsnachteile haben. Nämlich, sie können zum einen nicht mehr die Schadenregulierung bedenkenfrei ausführen, das, was die anderen Maklerhäuser mit Sitz in Österreich, in Frankreich, in Großbritannien und den USA machen. Und sie können nicht mehr ohne zwingende Kündigungsfristen arbeiten. Das heißt, sie sind nicht mehr ohne weiteres austauschbar. Nun gucken Sie sich das an aus der Sicht des Kunden, des Gewerbekunden wohlgemerkt. Ja, und das ist unser Tagesgeschäft eigentlich, Handelsvertreterverträge so zu gestalten, dass dieses Thema Kündigungsfristen, Ausgleichsansprüche und so weiter und so fort möglichst vermieden werden. Das ist alles zwingendes Recht. Und wenn Sie jetzt vor der Wahl stehen, sollte ich tatsächlich einen Versicherungsmakler beauftragen auf dieses Risiko hin, ja, oder lieber einen Mehrfachgeneralagenten, da kann mir das nicht passieren, werden Sie im Zweifel entscheiden, den Mehrfachgeneralagenten kann ich von heute auf morgen rauskicken. Dann nehme ich einfach einen anderen, Vermittlerwechsel und dann ist Feierabend. Beim Makler kann ich das ja nicht mehr, deswegen ist der für mich vorteilhaft. Das heißt also, der Kunde wird auch wegen des Ausgleichsanspruchs, den er schuldet, wenn er kündigt, den Maklervertrag, ja, er möchte wechseln, weil die Wiesen ja grüner sind bei Willys gegenüber Marsch oder sonst wem, dann kann der geprellte Makler auch sagen, ja, dann hätte ich mal gerne nach 89b eine dreifache Jahresquotage, ja, denn den Vertrag habe ich vermittelt, der wird weiter fortgeführt von dem folgenden Versicherungsmakler und deswegen hast du weitere Vorteile aus der Tätigkeit und nicht einen Ausgleichsanspruch. Der ist zwingend, auf den kann ich im Vorfeld nicht verzichten. Das können wir dreimal in einen Formularvertrag vorne reinschreiben. Es ist dreimal unwirksam. Das ist die Situation, die wir haben. Ich komme zum Schluss. Die Verstegen-Assekuranzentscheidung des BGH bildet das Maklerrecht gegen das Gesetz fort. Und Sie können verstehen, warum ich zwei Veranstaltungen für einen Kongress oder im Rahmen eines Kongresses mache, zu einem Thema, wie wichtig dieses Thema ist. Denn auf der Versicherungsvertriebstagung in Münster hat der BVK verlauten lassen, diese Entscheidung gibt uns Rechtssicherheit. Ja, Dankeschön. Das nennt der BVK Rechtssicherheit. Deswegen können Sie verstehen, dass ich sage, man muss die Konsequenzen der Entscheidung ganz genau analysieren und man muss sie eingrenzen. Das geht so nicht, einen Status zu schaffen, der im Gesetz nicht geregelt ist. Und hier handelt es sich um eine Rechtsfortbildung im Prinzip contra legem, weil der Maklerstatus abgeschafft wird. Der heißt nur noch Versicherungsmakler, in der Tüte ist aber nicht wirklich ein Makler drin, sondern nur ein Handelsvertreter. Und die Entscheidung begründet Interessengegensätze, nämlich die, die ich dargestellt habe, die Einschränkung der Austauschbarkeit des Maklers, die Zuerkennung zwingender Rechte auf Bucheinsicht und so weiter und so fort, den Ausgleichsanspruch. All das wird einfach mal produziert, weil man meint, hier muss man einem Makler doch die Schadenregulierung ausgerechnet in der Haftpflichtversicherung untersagen. Und zwar nach einer Norm, die generell typisierte Interessenkonflikte vermeiden soll, die gar nicht gegeben sind, wie ich dargestellt habe. Die Entscheidung benachteiligt alle im Gewerbegeschäft tätigen Versicherungsmakler im Wettbewerb, definitiv. Und verfestigt sich diese Rechtsprechung, ist es tatsächlich so, dass ich es so sehe, dass wir dringend ein neues Maklergesetz brauchen. Wenn Sie das in der Literatur verfolgen, ich habe im Zuge der Forschungsarbeiten, wenn Sie so wollen, für die zweite Auflage des Maklerkompasses mich mit dem Maklerrecht zwischen den Weltkriegen beschäftigt und dort die Protokolle gelesen der Ausschüsse für den Außendienst, dann sehen Sie, dass es immer schon ein Zankapfel war, ob der Versicherungsmakler tatsächlich schadenregulierend tätig werden darf. immer waren aber die Konstellationen lagen zugrunde, dass man gesagt hat, der Versicherungsmakler könnte in die Bredouille geraten, ja, vorberaten zu haben. Der Kunde kommt und sagt, ich habe da einen Schadenfall. Und der Kunde verplappert sich und der Makler erkennt, der Schadenfall ist unter der Police nicht gedeckt. Ja? Nun aber zu sagen, der Makler muss hier regulieren im zwingenden Kundeninteresse, wider besseren Wissens, gegen den den Versicherer. Oder er muss dazu raten, dem Kunden, denken Sie da nochmal genau drüber nach, wie das mit dem Schadenhergang war. So ist das nämlich möglicherweise gar nicht gedeckt. Aber wenn das doch anders war, dann wäre es ja gedeckt. Was ist das? Das ist Beihilfe zum Versicherungsbetrug. Ja? Das kann also nicht sein, dass das die Maklerpflicht ist. Trotzdem gestehe ich zu, bekomme ich natürlich im normalen Tagesgeschäft unter Umständen komme ich in solche Situationen hinein. Nicht in Frequenzschadenbereichen, weil ich da mit dem Versicherungsnehmer gar keinen Kontakt mehr habe, sondern im Zweifel nur noch mit dem Kunden und nicht vor allen Dingen in der Haftpflichtversicherung, worüber hier eben letztlich diese Entscheidung sich ausgelassen hat, weshalb ich davon ausgehe, dass man hier noch Korrekturbedarf hat. Aber es ist tatsächlich an Ihnen, liebe Makler, dieses Thema auf die Agenda zu nehmen und kritisch zu durchleuchten, sich kritisch dazu zu positionieren. Sind Ihrerseits noch Fragen? Habe ich alle erschlagen? Bitte. Kommt.
Hallo. Sie sprachen von einer Garantenstellung. Ist ja. Es tatsächlich eine echte Garantenstellung?
Nein, nicht im Rechtssinne, sondern der Makler ist Vertrauter und Berater des Kunden. Wenn der Makler die Schadenregulierung vornimmt, dann weiß der Kunde, wem er ins Gemächt treten sollte oder ins nicht vorhandene Gemächt, wie auch immer, wenn da was nicht richtig läuft. Ja? Das heißt also, der Kunde sieht den Makler als denjenigen, der das sauber auch in seinem Interesse darstellt, und zwar unter Abwägung beider Situationen. Denn mehr als unter der Police gedeckt ist, kann der Kunde nicht beanspruchen. Ja? Man kann natürlich immer sagen, okay, darüber kann man streiten in bestimmten Positionen. Da kann der Makler aber, und da hat er diese Komfortzone des Unparteiischen, da kann er sich zurückziehen und sagen, ich sehe das so aus der Regulierungspraxis dort und dort, da könnte was dran sein, bitte Anwalt beauftragen, bitte Sonderkündigungsrecht, gib mir den Auftrag, dann haue ich das Risiko irgendwo anders hin, wie auch immer. Die unparteiische Stellung ist, das hat eine Dissertation jüngst herausgearbeitet, die sich mit dem Doppelrechtsverhältnis beschäftigt, tatsächlich der Rückzugsraum, den Sie brauchen als Makler, um zu sagen, stopp, bis hierhin, weiter aber nicht. Und den kaputt zu machen, ja, sie wirklich zu dem reinen fußläufigen Beschützer zu machen, der die Fürsten begleitet hat und immer drauf, ja, ich brauche nicht nachdenken, ich prügel nur, ja, das sollte nicht Maklerrecht sein. Bitte schön.
Ja. Und danke schön. Und da ist ja häufig gerade im Hamburger Maklermarkt eine Verquickung zwischen Assekurateur und Makler. Der Assekurateur hat ja ohne Wenn und Aber die Möglichkeit der Schadenregulierung.
Ja.
Und da ist es offensichtlich gestattet, Schäden zu regulieren.
Obwohl der keine Ahnung vom Haftpflichtrecht hat.
Richtig.
Also vom Ausgangspunkt stimme ich Ihnen dazu. Ich glaube auch, wir haben, nachdem es ja eine große Ankündigung gab, wir müssen vor das Bundesverfassungsgericht und so weiter und so fort, VDVM, war das ja also mit einem leisen Darmwind in Anführungsstrichen beendet worden. Also man merkte fast nichts außer einem kleinen Müffchen. Es passierte jedenfalls nichts. Warum nicht? Natürlich, wenn jemand zu mir kommen würde, was in dem Fall nicht, ich habe mit den Parteien gar nichts zu tun, hätte ich gleich gesagt, wir machen eine zweite Kiste auf, die läuft als Assekurateurin. gleiche Besetzung, ja, haben wir in Hamburg und Bremen alle Nasen lang, ja, und wickeln diese Schadenfälle ab und sagen, lieber BGH, wenn du es so möchtest, machen wir es dir, ja. Also klar, ist richtig, beide sind aber unterschiedlich und komischerweise darf der Versicherungsvertreter die Regulierung machen, obwohl er ja keine Ahnung hat. Diese Rechtsdienstleistung darf er ihm bringen und er wird damit auf den Dritten losgelassen. Da vorne war noch ein Fall. Also erstmal hier hinten, bitte.
Richtig verstanden, dass Sie dieses Urteil als Fortführung des Sachwalteurteils sehen.
Ja.
Ganz klar und deutlich. Okay, dann die nächste Frage an Sie. Es gibt da seit Jahren Bestrebungen, dass der die Musik bezahlt, der sie auch bestellt. Das heißt ja der Versicherungsnehmer. Könnte das sein, dass das, ich sage mal, jetzt schneller folgen könnte, auch aufgrund so einer Entscheidung?
Also Sie meinen, ob jetzt dadurch, dass der Zwang zum Honorarmodell stärker wird?
Nicht nur zum Honorarmodell, sondern generell eben halt, dass der Versicherungsmakler nicht mehr durch den Vermittler, durch das VU bezahlt wird, sondern durch den Mandanten.
Also
generell jetzt auch, jetzt von der Grundaufstellung. Anders als ein Mehrvertreter, Ausschließlichkeitsvermittler, der klar auf der Versichererseite zu verorten ist.
Ich will es mal so sagen. Wir haben in unserer Republik verschiedene Dinge, die wir beobachten können. Ich glaube nicht, dass in unserer Republik mehrheitsfähig ist ein solches Gesetz. Weshalb? Weil der GdV da seine eigene Auffassung dazu hat. Ja? Da schwanken Sie, ich nicht.
Ja, da haben wir bei Immobilienmaklern ja auch was erlebt, nicht?
Die haben aber nicht, das ist der entscheidende Unterschied, die haben nicht das strategische Argument. Die sind eben nicht für das Funktionieren des Finanzsystems unentbehrlich. Und das ist der erhebliche Unterschied. Wir haben 2002 eine unglaubliche Entscheidung des Bundesgerichtshofs gehabt, des 8. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, wo es hieß, die Anrechenbarkeit der Altersversorgung auf den Ausgleichsanspruch ist und bleibt zulässig. Zu diesem Thema haben wir einen Kongress gemacht in Kassel. Und bei der Vorbereitung des Kongresses hat sich der Berichterstatter des BGH verplappert. Er hat nämlich von einer Zahl gesprochen, die gar nicht kommuniziert war, 6 Milliarden. Das war unsere Schätzung des Mehrbeitrages oder Betrages, der an Belastung auf die Risikoträger zugekommen wäre, wenn man gesagt hätte, im Betriebsrentengesetz steht es, das ist erdient und deswegen muss es nicht nochmal mit dem Ausgleichsanspruch bezahlt werden. Das ist zwingendes Betriebsrentenrecht. Ja? So. Und wir haben noch einen zweiten Punkt in der Entscheidung, der zum Nachdenken Veranlassung geben soll. Eine AGB-Klausel ist nur ein bisschen unwirksam. Was heißt das? Dort ging es um eine Klausel, die ausdrücklich sagte, auf den Ausgleichsanspruch ist die Altersversorgung anrechenbar. Knallhart unwirksam. Trotzdem entnimmt der BGH, was auch immer und wem auch immer, den Parteiwillen, dass man doch verrechnen muss. Wenn Sie so kühne Rechtsauslegung sehen, ich würde es bei keinem Referendar durchgehen lassen, auch bei keinem meiner angestellten Anwälte und Partner sowieso nicht, ja, dann wissen Sie, dass wir 2002, und das müssen Sie ins Kalkül ziehen, eine Krise hatten im Bereich der Banken und Versicherungen. So. Und dann gehen die Uhren anders, auch rechtlich. Das halte ich für das Versicherungsmaklerrecht nicht für realistisch. Aber das ist meine Einschätzung. Bitte. Da vorne. Es kommt, das Mikro kommt. Hoffentlich.
Erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen, denen ich mich inhaltlich völlig anschließen würde. Danke. Leider Gottes ist das Urteil nun mal in der Welt.
Ja.
Und leider Gottes ist es nun mal so, dass wir mit Versicherern gesprochen haben und die Versicherer gesagt haben, also wir machen zum Beispiel relativ viel Flusskasko. Die Versicherer gesagt haben, tut uns herzlich leid, wir sind gar nicht in der Lage, im Moment personell, wenn sie aussteigen, in der Schadenregulierung überhaupt noch tätig zu werden. Also es geht nicht. Jetzt müssen wir unseren Kunden möglicherweise sagen, wir müssen den Versicherer abschaffen, weil der Versicherer ist nicht mehr in der Lage, seine vertraglich übernommenen Verpflichtungen wahrzunehmen. BaFin, mach ihn zu. Das kann es ja wohl letztlich nicht sein. So, Punkt 1. Punkt 2, ich habe gehört, dass es von Seiten der Anwaltskammern angeblich gegenüber Maklern Androhung gegeben hat, regulierst du Schäden, wirst du abgemahnt. So, jetzt stellt sich die nächste Frage. Wenn wir jetzt Schäden regulieren, verhalten wir uns jetzt rechtswidrig? Können wir es eigentlich im Moment riskieren, entsprechend tätig zu werden, in Kenntnis dieses Urteils? Wie müssen wir uns im Moment eigentlich selbst verhalten? Weil wir sind ja eigentlich anständige Deutsche und wir wollen uns ja nicht rechtswidrig verhalten.
Ja.
Ja? Das heißt mit anderen Worten, wie kommen wir denn jetzt im Moment auf die Schnelle aus der Zwickmühle raus?
Ja. Das ist eine schöne Frage deshalb, weil wir gestern noch diskutiert haben zum Thema John Rawls Theorie der Gerechtigkeit und weil sich immer auch die Frage stellt des zivilen Ungehorsams. Ja. Das ist hier kein ziviler Ungehorsam, weil es ja in einem Gewerbekleid ist. Trotzdem ist die Situation so angespannt, dass bei der gesamten Interessenlage hier auch ein massives Interesse des Versicherungsnehmers gegeben ist. Nun müssen Sie es so sehen, die Anwaltskammer, der Kammervorsitzende von Köln hat auf dem Versicherungsvertriebstag in Münster gesagt, ganz tolles Urteil, weil man hat sich ja hier auch gegen Wettbewerber verdingt. Ich kann das mit meiner Bude nicht machen, was Sie machen. Ja? Ich kenne auch keinen Anwalt, der das machen kann, Frequenzschäden zu regulieren zu einem solchen Satz. Das ist Quatsch. Das heißt also, es geht nicht wirklich darum, dass da ein Interesse verfolgt wird. Ich sehe das Risiko also nicht so sehr, dass weitere Kammern hier tätig werden und draufhauen. Ja? Und da sie im B2B-Bereich regulieren, ist das Risiko auch überschaubar. Aber Sie können eben auch sagen, mit dem, was Sie hier gehört haben, das, was da entschieden worden ist, entspricht nicht meiner Überzeugung, meiner Rechtsüberzeugung. Diese Entscheidung bindet mich nicht, sie ist inter partes ergangen. Und das Thema Richterrecht und Rechtsfortbildung contra legem, das können mal andere diskutieren, ich jedenfalls nicht. Also das würde ich an der Stelle machen. Es bleibt bei dem Risiko, das haben Sie, genauso wie derjenige, der sich irgendwo hinsetzt und sagt, jetzt, hier und nicht weiter. Bitte. Ja klar, das kann man natürlich immer machen. Ich denke mal, das ist auch gemacht worden in den prominenten Fällen, um das also jetzt erstmal zu erledigen. Ist natürlich mit wesentlich höheren Kosten verbunden. Zweiter Rechtsträger, zweite Bilanz und so weiter und so fort. Ganz klar, gar keine Frage, bitte.
Ich will nochmal auf die Frage Handelsvertreter des Versicherungsnehmers eingehen. Wenn Sie das konsequent zu Ende denken, dann hat das ja auch weitere Folgen für das Doppelrechtsverhältnis.
Ja klar.
Denn der Handelsvertreter, also erstens mal, er spricht es natürlich nicht dem Parteiwillen, denn normalerweise will der Versicherungsnehmer ja den Makler nicht bezahlen. Das heißt, der tritt ja auch nicht als Prinzipal hier in dem Fall auf. Wenn Sie das aber sagen, das ist die notwendige Folge, wenn er unbedingt im Lager des Versicherungsnehmers steht, wäre ja ein Vergütungsanspruch prinzipiell da, das ist ja Ihre These. Damit haben Sie aber die nächste Frage zu stellen, schon mit der Entgegennahme der Courtage. Weil Sie das Doppelrecht.
Ja, aus wettbewerbsrechtlicher Sicht nicht mehr so.
Also aus wettbewerbsrechtlicher Sicht genau. Nicht, aber aus der von Ihnen, Sie haben ja weitergedacht.
Ja.
Sie haben ja weitergedacht.
Ja, ja.
Und dann haben Sie nämlich die Frage, dass auch die Courtage nicht mehr gehen könnte, weil Sie ja eigentlich Handelsvertreter sind. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, um zur Rechtsanwaltskammer zurückzukommen, dann ist natürlich auch die Frage, warum dann, wo dann auch der Unterschied zum Berufsbild des Anwalts ist. Denn der Anwalt wird ja genau für seinen Mandanten von ihm bezahlt tätig. Und bisher kann der Anwalt ja nicht auch makeln nach deutschem Recht, weil er ja gerade die Doppelfunktion hat. Ist die Doppelfunktion aber nach Ihrer These weg, wenn auch nicht wettbewerbsrechtlich, aber so doch zu Ende gedacht, dann wäre an der Stelle auch die bisherige standesrechtliche Unterscheidung, die Anwaltskammern ja selber vorgenommen und vor dem Bundesgerichtshof durchgesetzt haben, nicht mehr haltbar. Das heißt, es hätte auch nicht nur gravierende Konsequenzen für das Berufsbild des Versicherungsmaklers, es hätte auch ganz gravierende Konsequenzen für das Berufsbild des Anwaltes, weil eben dann durch das Stehen im Lager, das ausschließliche Stehen im Lager des Versicherungsnehmers eben beide an der Stelle zu bezahlen wären, aber auch man sie nicht mehr als Dritten gegeneinander ausspielen könnte.
Ja, das ist eine denkbare Entwicklung. Wir wissen im Moment nicht, wo das hinläuft. Nur eines weiß ich, als ich diese Entscheidung gelesen habe und sie erstmal sacken lassen habe, weil ich gedacht habe, das können die eigentlich nicht ernst meinen an der Stelle, wurde mir im Laufe der Zeit immer klarer, und ich glaube, jetzt im Versicherungsjournal wird dazu was erscheinen, das ist schon wieder veraltet, weil schon wieder viele Sachen dazugekommen, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und tiefer auseinandersetzt. Das ist in den Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht und das ist gerade das Risiko von richterlicher Rechtsfortbildung. Und wenn Sie die Entscheidung aufmerksam lesen, heißt es dort auch an mehreren Stellen, wir machen das jetzt erstmal in der Haftpflichtversicherung. Ja? Das sind so typische Formeln, die der Spruchkörper verwendet, weil er sich noch nicht so ganz sicher ist, ob er nochmal eine Rückzugsmöglichkeit nutzen will. Ich habe eine relativ gute Ausbildung genossen, glaube ich, als Referendar. Wenn wir beim dritten Zivilsenat in Hamburg Themen grundlegender Art hatten, hat mein Ausbilder mich immer zur Seite genommen und hat gesagt, so jetzt spielen wir das Ding durch. In der Konsequenz, was bedeutet das so und was bedeutet das so? Abweichend von dem Fall. Diese Praxis wird nicht mehr auf der Ebene des Bundesgerichtshofs fortgesetzt. Das war früher so. Ja? Auch dort war man sehr, sehr vorsichtig und hat jedenfalls dann und so weiter und so fort mit solchen Sätzen das eben eingegrenzt. Ich muss zum Schluss kommen, sonst kommen hier die Leute nicht mehr rein. Wir haben ja noch die Podiumsdiskussion am Ende. Ich hoffe, Sie sind zahlreich dabei. Und nachher geht es um Digitalisierung. Bis nachher. Tschüss. Danke.